Römer Kapitel 4, ab Vers 1. Und dann erstmal bis einschließlich 5, aber wir gehen mal Schritt für Schritt vor. Was sagen wir denn nun von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht? So kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Das muss man schon mal bedenken. Wenn du dich aufmachst, um ein guter Christ zu werden, und du schaffst das in einem gewissen Sinn, dann kannst du dich wohl rühmen, das sagt das, aber nicht vor Gott. Mei, aber ich soll doch Gott wohlgefällig leben. Das muss man erstmal auf die Reihe bekommen. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen. Ich tue ein gutes Werk und kann mich dann rühmen, aber nicht vor Gott. Wie geht's weiter? Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Gott glauben. Ihm glauben. Ich habe dich gerettet. Dir sind alle deine Sünden vergeben, auch die du noch tun wirst. Gott glauben, dass du die Gerechtigkeit in Christus Jesus geworden bist und dass du dich nicht selber gerecht machen musst. Gott glauben, Halleluja, mir geht's viel besser, seitdem ich nicht mehr ein guter Christ sein will. Natürlich will ich das, versteht mich richtig, aber nicht mehr aus eigener Anstrengung heraus. John, hör gut zu, ne? Halleluja. Ja, jetzt mache ich mich auf, ich will Gott wohlgefallen, jetzt tue ich gute Werke. Dann kann ich mich rühmen, wenn ich die guten Werke getan habe, aber nicht bei Gott. Gott interessiert das nicht. Wie geht's weiter? Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der mit Werken umgeht, kleinen Moment nochmal zurück, Vers 4. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Das heißt, wer mit Werken umgeht, bekommt Lohn. Das können wir auch an Hiob erkennen. Der hat sein Leben war ein einziges gutes Werk. Er tat nur gute Werke, sodass sogar der Teufel dachte, er dürfte ihn nicht anrühren, weil er aufgrund seiner guten Werke besonders unter Gottes Schutz stehen würde. Aber er stand nicht unter Gottes Schutz. Hiob war ein Blender, er hat den Teufel geblendet, aber er konnte mit seinen guten Werken Gott nicht blenden. Und er war ein sehr reicher Mann. Ja, die guten Werke, die Hiob getan hat, die wurden belohnt. Aber ob ich nun Christ bin oder nicht, wenn ich kein Christ bin und tue gute Werke oder tue Werke, dann werde ich aufgrund meiner Werke Lohn empfangen. Saat und Ernte. Was ich sehe, das werde ich ernten. Aber so ist das nicht mit der Gnade. Wenn ich Böses gesät habe, dann müsste ich Böses ernten. Aber die Gnade kommt dazwischen und die Gnade sagt, du musst das Böse, was du ausgesät hast, nicht ernten. Die Strafe liegt auf Jesus am Kreuz. Die Ernte meiner bösen Werke hat Jesus am Kreuz getragen, auf sich genommen. Jubel. Ist das nicht wunderbar? Halleluja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Oh, wir müssen Gnade verstehen. Ja, es ist Gnade. Es ist Gnade, unverdient. Wie geht's weiter? Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, Glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Hey, ich bin dieser Gottlose gewesen. Ja, und ich bin Gerechtigkeit geworden aus keinem einzigen guten Werk oder Anstrengung heraus, ein guter Mensch zu werden, ein Gutchrist zu werden, bin ich gerecht geworden, als ich habe das Geschenk bekommen. Du auch. Halleluja. Das ist doch das Evangelium. Halleluja. So, und jetzt gehen wir zu Vers 13. Römer 4, 13. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, also Abraham soll der Erbe der Welt sein. Ja, das Volk Israel wird über die Erde herrschen. Und Jesus ist der König. Und er herrscht über Israel und Israel herrscht dann über die Welt im Friedensreich, was da auf uns zukommt. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham ohne seinen Nachkommen, ist Abraham oder sein Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, durch Halten des Gesetzes. Denn die 10 Gebote sagen, wie wir leben sollen, um gute Menschen zu sein. Aber das ist ihnen nicht zuteil geworden, zugesprochen worden von Gott, der hält ja seine Versprechen, aufgrund von Halten des Gesetzes, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Und der Glaube hat immer mit Gnade zu tun. Abraham wurde die Herrschaft über die Erde zugesagt aufgrund von Gnade. Und durch Gnade glaubte er, was Gott ihm zugesagt hatte. Er vertraute ihm. Okay, weiter, 14. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Okay, danke. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Wer sind denn die vom Gesetz? Das sind die Juden. Ja? Die sind keine Erben, weil sie das Gesetz hochhalten, weil sie versuchen, aus eigener Gerechtigkeit ein guter Mensch zu sein und Gott wohlgefällig zu sein. Aber sie können wieder Erben werden durch Glauben an Jesus Christus, aufgrund von Gnade. Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. So, und der Überrest Israels nimmt die Gnade an in der Zukunft. Ja? Jetzt Vereinzelte und immer mehr. Aber der Überrest dann wird Jesus erkennen und Jesus annehmen und durch diesen Überrest wird Abraham, also das ist der Same Abrahams, über die Erde herrschen. Ja, deswegen, weil sie immer noch durchs Gesetz, durch eigene Gerechtigkeit, durch die Sündernatur Gott gute Menschen sein wollen. Deshalb ist für sie die Verheißung dahin. Die Sündernatur muss sterben. Und der Sünder will normalerweise nicht sterben. Also, ich liebte Jesus, aber das Kreuz, das war mir zuwider. Aber irgendwann hatte ich es so ein bisschen verstanden. Und dann habe ich Ja zu Jesus gesagt. Okay, dann mach doch mit mir, was du willst. Ich liebe dich doch. Ja? ich muss die Sünde auflassen und jene Sünde lassen. Und das hat mir doch so einen Spaß gemacht. Und ja, bis ich dann merkte, mit Jesus gehen bekommt man etwas viel Stärkeres, Besseres, Kraft, Leben, sodass das Alte mehr und mehr abfiel. Und heute immer noch, was dann noch übrig geblieben ist, abfällt, ja, verschwindet, erblasst, stirbt. Halleluja. So, die Sündernatur ist gestorben mit Christus am Kreuz. Nicht meine Seele. Meine Seele ist dort zwar mit durchgegangen, aber die ist nicht gestorben. Und in der Auferstehung Jesu bin ich durch Glauben, ja durch meinen heutigen Glauben, eine neue Schöpfung geworden. Dort, wo der Sitz meiner Sündernatur war, die mit Christus am Kreuz gestorben ist, dort ist jetzt Christus in mir. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und die strahlt aus, die strahlt in meine Seele hinein und von außen kommt das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist. Ja, meine Seele wird also von zwei Seiten mit Gottes Licht bestrahlt. Das Wort wird auch das Licht genannt. Mit Gottes Licht bestrahlt. Und meine Seele, ja, die wird erlöst. Meine Seele wird geheiligt. Meine Seele wird gerecht gemacht. Ich bin im Geist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber das, was ich bin, das wird jetzt meine Seele, auch deine. Halleluja. Und der Körper ist ganz am Ende dran, ja, wenn die Auferstehung ist. Dann wird er verwandelt und er wird niemals sterben, niemals krank werden, niemals schwach werden. Halleluja. So, jetzt lasst uns mal einen Exkurs machen. Und zwar zu Römer Kapitel 7. Da schreibt der Apostel Paulus, und zwar ab Vers 19. Nein, Vers 18 sagt er: Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das ist also schon Vers 18. Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Da denkt man, ja, wo ist denn dann die Erlösung? Oder wo bin ich dann eine neue Schöpfung geworden? Doch die neue Schöpfung, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, die kann nicht sündigen und die sündigt auch nicht. Christus in mir, was ich geworden bin, sündigt nicht. Die Seele in Verbund mit dem Körper, die sündigt noch. Und es ist wichtig, weil die Sündernatur mit Christus am Kreuz gestorben ist, bin ich nun kein Sünder mehr, obwohl ich noch sündige. Könnt ihr das wechseln? Ja, also die Sündernatur hat mich beständig gezwungen zu sündigen. Selbst wenn ich das Gute getan habe, war es Sünde, weil ich vor Gott dadurch ein guter Mann sein wollte. Ja, bewusst oder unbewusst. So, und an die Stelle ist jetzt Christus gekommen und von ihm strahlt in meine Seele aus, nicht mehr zu sündigen. Und jetzt sind wir in diesem Prozess, wo die Sünde aufhört. Also lasst uns mal ganz schnell hier durchgehen. Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So geht es uns oft, weil die Seele noch nicht total erlöst ist. Weiter, 20. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also die wohnt noch in der Seele. Und gleich werden wir sehen, wo sie noch wohnt. Die wohnt aber nicht in meinem neugeborenen Geist. Weiter. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Weiter. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, Christus in mir, ja, will nach Gottes Wort leben. Wir können für Gesetz auch Wort einsetzen. Weiter. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Und da kommen wir dem schon näher. Also nicht im Geist, in Christus in mir, der Geist ist, sondern in meinen Gliedern. Das heißt, im Grunde im Körper. Ja, im Körper, der noch im Verbund ist mit der Seele. Ich lese nochmal. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Da sind noch die Kräfte des Bösen. Da sind noch die Kräfte, die verdorbenen Kräfte. Und deshalb leiden wir oft auch körperlich, damit die Sünde, die in den Gliedern sitzt, stirbt. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt oder in meinem Geist und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also in meinen Gliedern ist. Deswegen sagt man, fleischlich, der lebt noch oder die lebt noch fleischlich. Das ist in den Gliedern. Weiter. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Da steht noch nicht mal Seele, sondern Leib. Ihr beiden, soll ich euch auseinandersetzen? Okay, ja. Also, ja, das ist wichtig, ne? Weil so viele haben das nicht verstanden. Ja, ich habe da auch lange drüber nachgedacht und mit der Zeit bin ich dann dahinter gekommen, dass es gar nicht um meine Seele geht, sondern dass da Kräfte in meinen Gliedern sind. Ja, und wenn keine Entrückung ist, keine Verwandlung, ja, dann stirbt der Leib und somit auch die Sünde in den Gliedern. Und dann kommt aber die Auferstehungskraft eines Tages und holt uns aus dem Grab und wir bekommen einen neuen Leib. Okay, jetzt gehen wir. Naja, gut, jetzt sind wir bei Vers 24, 25 noch, damit das aufgelöst wird. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, mit dem Geist, dem Wort Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Das heißt, das kommt aus dem Fleisch. Ich bin kein Sünder mehr, aber da ist noch was im Fleisch, in meinen Gliedern. Ja? Und
wie kriegt man das denn tot? Das nervt ja.
Ja, durch das Wort Gottes, durch Gebet, durch Loben und Preisen dem Herrn. Denn es heißt, wer im Geist wandelt, der wird die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und deswegen sollen wir uns versammeln, Gott preisen, ihn erheben, das Wort Gottes lesen, wenn wir es können und nicht gerade arbeiten müssen, um unser Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, und uns gegenseitig mit Gottes Wort zu ermuntern, durch Weissagung, Trost, ermuntern und auferbauen. Ja, also, wenn wir da drin uns bewegen, dann kommen diese Sündenkräfte in unseren Gliedern nicht zum Zug. Dann kommen die nicht zum Zug. Wenn ich im Geist wandle, dann kommt das Fleischliche in meinen Gliedern nicht zum Zug. Halleluja. Ne? Okay, gut, wir gehen zurück zu Kapitel 4. Und wir sind angelangt in Vers 13. Hatten wir 13 schon? 13, 14 hatten wir schon, okay. Dann nehmen wir jetzt 15. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wenn ich versuche, mich selbst gerecht zu machen, zum guten Christen zu machen, dann kommt Zorn hervor. Ich musste, als ich das heute las, an meinen Vater denken. Der ging fast jeden Sonntag zur reformierten Kirche. Und die reformierte Kirche hat einen besonderen Touch von Gesetzlichkeit. Und zwar durch den Reformator Schweiz, Calvin. Ja, die wurden richtig gesetzlich. Und immer, wenn der zurückkam, dann hatte der keine gute Laune. Dann musste man aufpassen. Aber ich habe fast nie aufgepasst und dann habe ich ihn in Zorn versetzt. Das, was in ihm war, kam dann heraus. Ja, wenn wir versuchen, uns selber zu guten Menschen zu machen, dann kommen wir unter die Kräfte des Zornes. Zorn Gottes, könnte man sagen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Selbst der Zorn hindert uns, an sich selber gut zu machen. Aber ich konnte meinem Vater nicht sagen, ich wusste das damals nicht. Aber es war seltsam, rastete immer aus und wurde zornig nach seinem Gottesdienstgang. Vorher nicht, nachher. Weil er hat gehört, du musst so und so leben, damit du vor Gott ein guter Mensch bist. Und denk daran, sozial zu sein und dann hat er Zorn darüber bekommen, dass er nicht so ein Guter ist. Ne? Obwohl er doch immer gut sein wollte. Ich meine, oh, ich sollte immer ein guter Mensch sein. Oh, das war fürchterlich. Und ich wollte nie ein guter Mensch sein, weil ich immer ein guter Mensch sein sollte. Und das hat er mir immer gepredigt. Ich soll ein guter Mensch sein. Kennt das noch jemand? Guter Mensch sein? Ja. Mei. Und das hat mich genau in das Gegenteil dann getrieben. Ja. Okay, wie geht's weiter? Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Oh, ist das schön, wenn es kein Gesetz mehr gibt. Da ist auch keine Übertretung. Habe ich hier irgendwas am Rand geschrieben? Okay, ja, da habe ich geschrieben, Übertretung ist Übertretung, aber ohne Gesetz hat Übertretung keine Konsequenzen. Obwohl der Sünde sollt, ist der Tod, letztendlich. Ne? Aber wo ein Gesetz ist, da weiß man, wenn man es übertreten hat, dass man es übertreten hat. Und dann gibt es einen Richter, der sagt, du hast das Gesetz übertreten und darauf gibt es diese Strafe. Weiter. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen. Gnade. Ich bin ein Gesetzesübertreter. Ich brauche Gnade. Du auch? Ich brauche Gnade. Und ich habe Gnade angenommen. Halleluja. Und jetzt, weil ich begnadigt bin, kann mich das Gesetz nicht mehr verurteilen. Die Strafe liegt auf Jesus, damit ich Shalom, damit ich Frieden habe. Halleluja. Wie geht's weiter? Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser Vater. Ja, er ist der Vater des Glaubens. Weiter. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und dieses vor Gott, da habe ich mir notiert, er hatte Gott vor Augen. sein Vorbild des Glaubens. Gott war sein Vorbild des Glaubens. Wisst ihr, dass Gott Glauben hat? Weil Glauben hat immer mit Wort zu tun. Und Gott ist das Wort, also hat er Glauben an sein Wort. Als Gott den Mund aufmachte, es werde, hatte er Glaube, dass es wird, was er sagt. Und es wurde. So, und Abraham hatte Gott vor Augen, vor Gott. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat. Das heißt also, Jesus ist unser Glaubensvorbild und somit auch Abraham, der Gott geglaubt hat. Weil wir brauchen Gottes Glauben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott vor unseren Augen haben. Damit sind nicht die physischen Augen gemeint, sondern die Augen des Herzens. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir Jesus. Und Jesus ist Gott, der Sohn. Er ist genauso, wie der Vater ist. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir den Vater. Und wir sollen Jesus vor Augen haben. Und Jesus vor Augen haben. Und beständig Jesus vor Augen haben. Denn wenn wir Jesus vor Augen haben, dann wandeln wir im Geist und werden die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und dadurch wird der Glaube Gottes unser Leben bestimmen und wir werden dann tun, was Jesus macht. Martin Baron hat vor Wochen etwas über Vorstellungen gepredigt und hat da eine bestimmte Person aus Amerika, der hat ein Buch geschrieben, wieso komme ich jetzt nicht drauf, wie der heißt? Andrew Womack. Ja? Und der wollte Tote auferwecken und hat sich das immer vorgestellt. Hat sogar geträumt, dass er Tote auferweckt. Und nach einer gewissen Zeit, hat doch ein bisschen gedauert, ja,
er hat sich die Stellen in der Bibel angeguckt, die über Totenerweckung sprechen und hat sich selber an der Stelle gesehen, zum Beispiel an Jesus' Stelle, wie er zu Lazarus sagt, komm heraus.
Ja, und das ist Identifikation. Ne?
Und hat zugelassen, dass das ein Bild in seinem Kopf produziert. Ja? Er hat sich also selber gesehen, wie er die Toten aufweckt.
Ja, identifiziert. Mit Jesus, der das macht, ja, und wir sollen uns doch mit Jesus identifizieren. So, und dann, um es kurz zu machen, und dann hat er Tote auferweckt. Erst einen, dann anderen und einige. Ne? So, und ich denke, das ist ein Hinweis, ne, dass wir Gott, Jesus, der Gott ist, uns in unserer Vorstellungswelt beständig vor Augen malen, hätte ich fast gesagt, ja, haben. Und wir bekommen das, wenn wir uns beständig in den Evangelien auch bewegen und Jesus betrachten. Ja, okay. Er ja, hat geglaubt, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Also Wort und Glaube gehören zusammen. Wenn ich das Wort Gottes in meinem Herzen habe, dann habe ich mit dem Wort Gottes in meinem Herzen auch den Glauben Gottes in meinem Herzen. Und dann, wenn diese gute Saat, das Wort mit Glauben, aufgegangen ist in meinem Herzen, dann spreche ich es. Dann spreche ich das, was nicht ist, dass es sei. Und das hat vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das hat Gott gemacht und das hatte Abraham vor Augen. Und ich glaube, dass er gesprochen hat, nicht nur einmal, dass Sarah das Kind der Verheißungen bekommen wird. Und jemand hat mal gesagt, wenn wir das Wort sprechen, dann ist das wie eine Bestrahlung. Ja, Die Ärzte bestrahlen Tumore mit ihren Geräten. Ja, die Sonne bestrahlt uns und gibt unserem Körper Energie, ja, oder bewirkt etwas, dass Energie freigesetzt wird, wärmt uns, dass wir gut drauf sind, das Leben wieder Spaß macht. Deswegen sehen wir uns nach dem Süden, aber Jesus ist viel stärker. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Aber was wollte ich sagen? Das Wort, hat ja die Person gesagt, ist eine beständige Bestrahlung, ja, auf eine Krankheit zum Beispiel, eine beständige Bestrahlung auf die Krankheit, sodass die Krankheit letztendlich verschwindet. Und er hat gesagt, wenn es nach einmaligem Gebet nicht geschieht, bete weiter. Besprich die Krankheit, dass sie weichen muss. Also, das hört sich jetzt ein bisschen okkult an, weil es gibt die Besprecher des Teufels. Aber es ist doch nichts anderes. Wir besprechen die Krankheit und sagen, du bist hier nicht gewollt. Du bist eine Lüge. Im Namen Jesu, verschwinde. Nimm ab, werde weniger, verschwinde total. Heilung soll hier jetzt sich platzieren. Das ist eine Bestrahlung gegen die Krankheit. Ne? Wir sprechen dagegen das Wort Gottes. Ne? Halleluja. So, also wenn da eine Krankheit ist, dann ist da nicht die Gesundheit in dem Moment. Also sprechen wir die Gesundheit, die nicht ist, als ob sie, wie heißt es da, dass sie sei. Ja? Was nicht ist, dass sie sei. Und wir lassen nicht nach. Wir sprechen weiter gegen die Krankheit. Ja? Und so manche Krankheit verschwindet schon. Und das ist besonders bei den Heilungsevangelisten der Fall gewesen, dass sie nur sagen brauchten, sei heil. Und das geschah dann, weil Engel da unter der Leitung des Heiligen Geistes das sofort gewirkt haben. Sofortwirkung, Wunder. So, wie geht's weiter? Ruft das, was nicht ist, dass es sei, das meint im Grunde, ruft das, was nicht sichtbar ist, dass es sichtbar werde. Dass das, was nicht sichtbar ist, dass es sichtbar werde. Bevor Gott die Materie ins Dasein sprach, war sie Geist. Nicht sichtbar, Geist. Und die wurde sichtbar. Was er sprach, wurde sichtbar. So, jetzt Vers 18. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Ja, da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Und irgendwann kam die Lösung. Er hat geglaubt, die Hoffnung, die aus Gott ist, wo nichts Menschliches zu hoffen war. Ist so eigentlich ganz einfach, ne? Wir glauben mit der Hoffnung Gottes gegen die menschliche Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Also die menschliche Hoffnung gibt ganz schnell auf und sagt hoffnungslos. Aber mit Gottes Hoffnung stehen wir gegen die Hoffnungslosigkeit. Das meint das. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Er hat mit Gottes Hoffnung geglaubt, dass Sarah schwanger werden wird, wo eigentlich nichts mehr zu hoffen war. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann Vers 19. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Er wurde nicht kraftlos. Das meint das, schwach. Er wurde nicht kraftlos. Der hat sich immer wieder Gott vor Augen gestellt, vor den Augen des Herzens. Es gab bestimmt schon Bücher, nicht in der Art, wie wir sie heute haben. Ja, und da gab es, woher wusste Abraham so viel? Ja, woher wusste er, dass er dem Melchisedek den Zehnten von allem gegeben hat? Das hat er nicht einfach so, weil das gerade mal in seinen Sinn kam. Der kannte Tiefen der Offenbarung Gottes. So, und er wurde nicht kraftlos im Glauben. Das heißt, ich brauche beständig Gottes Wort in meinem Herzen, damit ich im Glauben nicht kraftlos werde. Ich benötige es, dass ich mich richtig aus dem Wort Gottes ernähre, dass ich das Wort Gottes als meine Nahrung nehme und viel lese und viel darüber nachdenke und direkt Inspiration bekomme vom Heiligen Geist durch Lesen der Bibel. Und er wurde nicht kraftlos im Glauben. Das heißt also, er muss, der hatte etwas, woran er sich im Glauben beständig kräftigte. Oder er hatte alles behalten, was ihm mal gesagt worden war. Und konnte es auswendig und hat drüber nachgedacht und so. Ne? Ich meine, viele sind so wie ich, die schlecht auswendig lernen können, denen das schwerfällt. Ja, oder keine Geduld haben, sich das reinzudrücken, ne? Damit es endlich mal hängen bleibt. Ich benötige es, viel zu lesen. Was steht da?
Darüber hat Andrew Womack auch was gesagt. Also er hat ja erkannt, dass sein Leib schon erstorben war und auch der von Sarah. Und Gott hat ihm quasi eine Gedankenbrücke gegeben. Ja, er hat ihm gesagt, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne und so zahlreich wie der Sand ist. Ne? Und wenn man bedenkt, wie der damals gelebt hat, es gab keine Lichtverschmutzung damals, ne? Die haben in Zelten gelebt, das waren Nomaden, der hat fast jede Nacht den sternenklaren Himmel gesehen und der hat die Sterne gesehen, also seine Nachkommen und den Sand, auf dem Sand ist er selber gelaufen, den hat er in Schuhen gehabt und so. Also Gott hat ihm da eine Gedankenbrücke gehabt und er hat das jeden Tag vor Augen gehabt, so zahlreich werde ich. Und darum, das hat seinen Glauben gestärkt.
Und jetzt kommt mir noch ein Gedanke, er war so auf Gott fixiert, dass Gott wahrscheinlich oft zu ihm gesprochen hat und dass Gott selber ihn gelehrt hat. Ja, das, ne, können wir von ausgehen. Ne? Okay, dann haben wir ja die Lösung jetzt auch noch gekriegt. So, wie geht's weiter? 20. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Unglaube bringt Zweifel. Sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Also stark ist so wichtig, dass wir stark werden im Glauben, was nichts anderes heißt, als stark zu werden im Wort Gottes. Dass es so in uns verfestigt ist, das Wort Gottes, dass die Strukturen in uns sind des Wortes Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, so die Wege Gottes in unserem Herzen, ja. Gebahnte Wege. Ja, durch das Wort Gottes bahnt Gott seine Wege in unseren Herzen. Und wenn er auf diesen Wegen, der in unserem Herzen durch das Wort Gottes gebahnt hat, geht, dann gehen wir mit ihm. Das heißt, dann gehen wir mit ihm, dann gehen wir in der Außenwelt diese Wege. Weiter. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und ich gehe so weit zu sagen, er will es tun. Er kann es nicht nur, sondern er will es tun. Weiter. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das ist dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden, dass er Gott glaubte. Sind wir durch? Noch nicht, ne? Geht noch weiter in dem Kapitel. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unserem Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Gnade. Sind wir durch? Okay, dann bin ich auch durch. Halleluja. Danke, Vater.